Ja, von meiner Seite. Heute sitzt ja gar keiner links. Also, unser heutiger Predigttext steht im Johannesevangelium, wie wir schon gehört haben. Und ich möchte zu Beginn einen kurzen Blick auf diesen Johannes und sein Evangelium werfen. Das Johannesevangelium schildert Leben und Werk von Jesus aus einem ganz eigenen Gesichtswinkel, die im Vergleich zu den anderen Evangelien sehr langen und systematischen Redeblöcke haben vermuten lassen, dieses Evangelium sei ungenau. Viele Forscher haben bis vor kurzem behauptet, das Johannesevangelium sei spät, also so um 100 nach Christi entstanden. Es sei besonders unjüdisch. Der Autor habe auf die anderen Evangelien zugegriffen. Er sei kein Augenzeuge gewesen und habe Jesus die Reden nur in den Mund gelegt. Das Johannesevangelium wäre demnach nur eine interessante Sammlung von Gedanken über Jesus von einem frühen Christen. Die Archäologie hat diese Sicht widerlegt. Heute gilt es als sicher, dass das Johannesevangelium unabhängig entstanden ist, dass sein Verfasser Südpalästina zur Zeit von Jesus gut gekannt hat, ein Augenzeuge gewesen war und mindestens so früh wie die anderen geschrieben haben muss. Schon die frühe Kirche hat in den Jünger, den Jesus lieb hatte, den Autor des Evangeliums gesehen und mit Johannes, dem Bruder des Jakobus, identifiziert. Obwohl er in den anderen Evangelien eine prominente Rolle spielt, wird er hier nie mit Namen genannt. Wenn er beim Abendmahl den Platz an der Seite von Jesus hatte, ist es nicht verwunderlich, dass er so manche Einzelheiten über dessen Reden und Handeln sorgfältig mitteilen konnte, die anderen unbekannt waren. Johannes formuliert selbst, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Er hat also nicht einfach eine Biografie schreiben wollen. Er hat sein Material sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt, um Glauben zu wecken und zu stärken. Er beschränkt sich auf 8 Wunder und stellt sie in Zusammenhang von Redeblöcken, die deutlich machen, worauf diese Zeichen hinweisen sollen. Johannes ruft einen Zeugen nach dem anderen und der Leser muss am Ende sein Urteil über Jesus fällen. Und so kommt vor unserem Predigtext die Geschichte von der Heilung am Teich Bethesda. Da war also ein Mann, der schon 38 Jahre krank und der war schon 38 Jahre krank und Jesus spricht zu ihm: Nimm dein Bett und geh. Und der Mensch ward gesund, nimmt sein Bett und geht. Sein Leben lang hatte dieser Kranke nur einen Gedanken: diesen Ort wieder zu verlassen und zwar gesund. Doch die Bedingung war, das Wasser zu erreichen, wenn es sich bewegte. Doch er war ja da nicht so ganz alleine. Es drängelte sich im besagten Augenblick. Und wenn man nicht rechtzeitig eintauchte, war es vorbei mit der heilenden Kraft, die nach dem Glauben der Menschen damals von einem Engel ausging. Nur der Schnellste hatte eine Chance. Doch Jesus hatte diesen einen Menschen im Blick, sieht seine besondere Not und stellt eine überraschende Frage: Willst du gesund werden? Natürlich wollte er gesund werden. Das war, wie gesagt, sein Leben lang sein Wunsch. Nimm dein Bett und geh. Jesus übt Barmherzigkeit aus. Der springende Punkt dabei war, es war am Sabbat. Und dann ging es los mit dem Streit, mit den Etablierten um den Sabbat, das Feiertagsgebot und sein Verständnis, seine Umsetzung. Nach dieser Diskussion redet Jesus von sich selbst, von seinem Vater und sich. Dann geht es weiter mit dem nächsten Wunder, mit der Speisung der 5000. Wieder ein Wunder, wie die Heilung, wo das, was geschieht, gegen alles steht, was wir wissen. Also dazwischen, also das Reden Jesus von sich selbst oder vielleicht besser gesagt, das Reden über sich zu denen, die da sind, die da hören. Und sonst hätte die Bibel ja keinen Sinn, auch zu uns, wenn wir das lesen und hören. Und nun zu unserem Predigttext. Ja. Durchforscht nur die Schriften. Ihr meint ja selbst, ewiges Leben in ihnen zu haben, und sie sind es auch, die von mir zeugen. Aber trotzdem wollt ihr nicht zu mir kommen, um Leben zu empfangen. Ehre von Menschen nehme ich nicht an, aber ich habe euch erkannt, dass ihr keine Gottesliebe in eurem Herzen habt. Denn ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn aufnehmen. Wie aber könnt ihr dem zum Glauben kommen, wenn ihr so viel Wert auf die gegenseitige Ehre legt, aber nach der Ehre, die von dem einen Gott kommt, kein Verlangen habt? Denkt aber nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist schon ein anderer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Moses wirklich glauben würdet, so würdet ihr mir auch glauben. Denn gerade von mir hat jener geschrieben. Wenn ihr aber seine Schriften nicht glaubt, so werdet ihr dann meine Worte glauben. Ihr sucht in den Schriften, den ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist es, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Naja, vorwerfen konnte man es den Schriftgelehrten und Pharisäern nicht, dass sie die Schriften, also das Alte Testament, nicht kannten. Sie waren ihnen heilig und bestimmte ihr Leben. Sie erforschte sie gründlich. Tragischerweise waren sie aber blind für das Wichtigste, beziehungsweise für den Wichtigsten im Gesetz und in den Propheten, für den Messias Jesus. Paulus drückt es in seinem zweiten Brief an die Korinther so aus. Bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn Sie es lesen, weil sie nur an Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Moses gelesen wird, hängt die Decke vor ihren Augen. Aber aufgepasst. Wir wollen da nicht so mit dem Zeigefinger auf die Pharisäer und Schriftgelehrten zeigen, denn bei diesem Text geht es auch um uns, um mich ganz persönlich. Walter Mostert hat einmal in einer Meditation gesagt, zu einem ideologischen Antijudaismus gibt das Evangelium keinen Grund. Denn die Juden hier bei Johannes stehen für die Welt. Sie repräsentieren die Welt. Sie stehen dort, wo jeder Mensch immer dem gegenübersteht, der von Gott her über Gott zu mir redet. Es sind nicht die anderen, über die etwas gesagt wird, sondern ich bin es, zu dem gesagt wird, du. Du hast nicht die Liebe Gottes in dir. Du suchst das ewige Leben, aber zu mir kommst du nicht. Du nimmst mich nicht an. Nein, keine Sorge, ich werde dich nicht vor Gott verklagen. Da wird dich schon ein anderer Grund, an den du dich hängst, verklagen. An den du dich hängst bei deiner Suche nach Leben, bei deiner Angst zu verlieren. Bei mir könntest du es schon längst haben, das ewige Leben. Bei diesem Du wird gleichzeitig unterstrichen. Hier geht es nicht um Prinzipien, Begriffe, Einstellungen oder Überzeugungen, die unvereinbar gegeneinander stehen. Es geht dann nicht um Wahrheit auf der einen Seite und Lügen auf der anderen Seite. Es geht um Personen, die Wahrheit und das Leben in Person. In Person die Lügner und die Selbstverhärteten. Also nicht Plural, sondern Singular. Nicht viele, sondern einer. Immer nur ich selbst. Es stehen sich einander gegenüber Gott und ich. Sünder, Gott und ich Sünder. Klingt wenig verlockend, aber einen Grund, darüber zu schweigen, gibt's auch nicht. Jesus setzt mit dem Stichwort der Schriftforschung ein. Ihr sucht bei Mose. Also als Lebensbegründung und Absicherung. Wir haben dafür heute ein weites, größeres, differenzierteres und mindestens ebenso bindendes Arsenal aufgebaut. Nur so zum Beispiel alles das, was wir an Wissenschaft der Neuzeit verstehen und hervorragend handhaben. Ein riesiger Apparat, der Lebenssuche geordnet und ausgefeilt nach politischen, soziologischen, naturwissenschaftlichen, technischen, ökonomischen bis hin zur kirchlichen Theorien und Ideologien. Lebenssuche und Lebensvergewisserung in einer Mischung zusammengestellt, die uns im täglichen Leben hilft, die manches undurchschaubar werden lässt, die im Kern immer dazu dienen soll, der Angst im Leben und um das Leben zu begegnen. Etwas mehr, besser, länger für mich. Vielleicht sollte man die Worte von Johannes, ihr sucht das ewige Leben und das an falscher Stelle leicht verändern. Ihr sucht ewig nach Leben und das an falscher Stelle. Wenn wir es also so recht bedenken, wird doch in unserer heutigen Zeit ein riesiger Apparat nach Lebenssuche vorangetrieben, nämlich Leben selbst zu schaffen. Es ist schon eine Weile her, da ging die Frage um, wie weit wissenschaftliche Genforschung gehen kann. Ist die Forschung mit embryonalen Stammzellen erlaubt und ethisch vertretbar? Töten, um Leben zu erforschen? Die Entscheidung damals im Bundestag war knapp. Stammzellenforschung ja, aber nur mit sogenannten adulten Zellen. Mit solchen, die aus dem Rückenmark entnommen sind und schon so spezialisiert, dass sie sich von sich aus nicht mehr, also dass sie von sich aus nicht mehr Leben entwickeln können. Also keine Forschung mit embryonalen Stammzellen, die voller Erfaltung zum Leben noch in sich tragen. Doch dann eine Veröffentlichung der südkoreanischen Stammzellenforscher und ihre Ergebnisse. Die Forschung, Ergebnisse mit embryonalen, also lebenden Stammzellen. Und das kratzt an der Ehre unseres Landes. Findet die Forschung nicht bei uns statt, dann verliert unser Land den Anschluss an die internationale Spitzenforschung. Dann gehen die Forscher von hier woanders hin. Dann wird die Mehrwertabschöpfung, die Vermarktung woanders als bei uns geschehen. Wie ist es mit der Ehre, mit dem Ansehen, mit Geld und Nutzung und Ausnutzung? Und dann noch der Nachtrag, mit diesen Forschungsergebnissen ist zu heilen, was sonst nicht zu heilen ist. Die Frage dabei ist auch, wofür geben wir unsere Forschungsgelder aus und mit welcher Begründung? Um schnell an der Spitze zu sein oder mit vertretbaren Forschungswegen, also hier mit adulten Stammzellen, auch zum Ziel zu kommen, zu helfen und zu heilen, die jetzt noch nicht so möglich ist. Und plötzlich ist die scheinbar so abständige Formulierung von Ehre in unserem Predigtext gar nicht mehr so abwegig. Aber könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr so viel Wert auf die gegenseitige Ehre legt, aber auf die Ehre, die von dem einen Gott kommt, kein Verlangen habt? Ehre sollte nicht zum Lebensgrund werden, vor allem nicht ein selbst hergestellte. Ehre sollte nicht zur Begründung dienen, um in Leben einzugreifen. Da wird Leben, wird der andere Mensch und werden sogar Dinge zum Mittel der eigenen Selbststilisierung umgewertet. Und sie werden letztendlich mit Vernichtung bedroht. Wenn es um Ehre geht, dann von die von Gott kommt. In die nicht ich mich vor anderen erweise, die sie mir dann zuteilen, sondern die Gott gibt, von sich aus und umsonst. Wir Menschen sind auf positive Beziehungen hingeschaffen. Deshalb wollen wir wohl alle beliebt sein, auch wenn wir mit unserem Glauben und Bibelwissen andere beeindrucken wollen, suchen wir uns Ehre, die Gott gebührt. Dann trifft Jesus noch einmal einen anderen Nerv. Denkt aber nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist schon ein anderer, der euch verklagt. Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Stellt euch mal vor, ihr steht vor dem Gericht und euer Strafverteidiger würde plötzlich die Seiten wechseln und euer Ankläger werden. So schockiert werden wohl die Zuhörer von Jesus gewesen sein, als er ihnen Mose als ihren Garanten ihres Heils nahm. Seine Schriften, also das Gesetz, das sie so penibel einhalten wollten, sollte sich gegen sie wenden? Der Pharisäer Paulus erkannte erst durch die Begegnung mit Jesus, dass all sein Eifer zu nichts gut gewesen war und war nicht mehr auf menschlichen Beifall aus. Er schreibt: Glaubt ihr immer noch, dass ich, der Mensch, Gunst suche? Ich will nur die Bestätigung Gottes haben. Habt ihr immer noch die Meinung, dass ich Menschen gefallen möchte? Wenn ich mich nach dem Urteil der Menschen richte, bin ich kein Knecht Gottes mehr, Christi mehr. Da kann ich noch so ein großer Bibelfreund und Forscher sein und beim Lesen der Heiligen Schrift dennoch völlig leer ausgehen. Nur wer, auch im Alten Testament, Jesus Christus erkennt, der hat das Leben. Aber aufgepasst, nicht die Bibel gibt das Leben, sondern allein Jesus Christus, von dem sie zeugt. Wir glauben nicht an die Bibel, sondern an den dreieinigen Gott, von dem wir lesen. Die Schriftgelehrten meinten offenbar, in der Schrift das ewige Leben zu haben. Irrtum. Die Bibel ist nicht mehr oder weniger als ein verlässliches Hinweisschild, das uns den Weg ins Paradies zeigt. Das Schild ist nicht der Garten Eden. Aber ohne das Schild wüssten wir nicht, wo wir ihn finden können. So weist uns die Bibel den Weg, ist aber nicht der Weg. Der ist Jesus. Amen. Ich möchte gern beten. Herr, hab Dank, dass wir die Bibel mit deinem heiligen Wort haben. Sie rückt uns wieder zurecht. Sie zeigt uns den Weg zu dir. Und wir dürfen erkennen, dass du, Jesus Christus, alles für uns getan hast, damit wir leben können und wo unser Ziel ist. Und gerade in dieser Zeit, in dem alles auf links gedreht ist, ist es besonders wichtig, dass wir dich als unseren Anker haben. Wenn wir uns die Angst überfällt, dass wir in unserem Land auch einen Krieg beginnen könnte, Herr, so lass uns nicht vergessen, dass du am Ende der Sieger bist. Hilf uns dabei, den Blick auf dich nicht zu verlieren. Dir sei Lob, Ehre, Preis und Dank. Amen.